Guten Morgen nochmal. Freut mich, dass ich bei euch da in Heimberg in der christlichen Gemeinde darf sein. Ich habe es auch genial gefunden, dass ihr so spontan das Anspiel, was ist das, vorbereitet, improvisierte Mischung von beidem. Aber ihr habt für mich ganz toll den Herzschlag von dem getroffen, den ich heute Morgen euch weitergeben möchte. Ich habe so eine kleine PowerPoint mitgebracht, die mir ein bisschen hilft, mit euch zusammen durchs Thema durchzugehen. Ich habe sie überschrieben, die Predigt für mich. Gott ist kein Puppenspieler. Wir sind keine Marionetten oder sollten keine Marionetten sein. Und Gott will kein Puppenspieler sein, der einfach an den Fäden zieht. Ich muss vielleicht noch ein bisschen vorausschicken, wie bin ich über die Predigt oder wie bin ich zu dieser Predigt gekommen. Bei uns hat die Gemeinde, ich habe recht noch einen Hirtenanteil, würde ich von mir behaupten. Und da leidet man schon mit, wenn Menschen einfach so durch Tiefen durchgehen. Man verliert, jemand verliert die Arbeitsstelle, aber nicht nur die Arbeitsstelle, sondern auch ein bisschen den Halt im Leben. Es geht dann durch dunkle Täler mit psychiatrischer Unterstützung. Andere erleben plötzlich Diagnose vom Arzt, Krebs. Wer zieht eigentlich Fäden im Leben? Verstehen Sie die Frage? Und wo ist Gott im Ganzen drin? Ich habe mir ein bisschen darüber nachdenken. Gott, ich will das vorausschicken. Auch wenn wir das noch ein bisschen zusammen müssen, gleich noch spüren und entdecken. Aber Gott ist nicht einer, der will einfach so Fäden ziehen. Und wir sind wie willenlose Marionetten, die seinen Willen tun. Er hat ein anderes Bild. Ich möchte aber so einleitend noch ein Zitat von einem gebildeten Mensch, Professor für Institut, am Institut für psychologische Grundlagenforschung. Und er hat eine interessante Aussage über abergläubische Menschen gesagt. Ich mute uns das zu. Abergläubige Menschen haben tendenziell mehr kritische Lebensereignisse wie Unfälle oder schwere Krankheiten hinter sich. Damit verbunden ist oft der verstärkte Wunsch, Kontrolle über an sich nicht kontrollierbare Ereignisse zu erhalten. Das ist noch komplex, was ihr da sagt. Einfach gesagt, Menschen, die erleben, wie sie zum Spielball von unheimlichen Erfahrungen werden, die ihr Leben verunsichert und durchschüttelt, die entwickeln das Bedürfnis nach Halt. Also ihr habt das herrlich ausgedrückt, oder? Jemand, der mir etwas sagt, was ich tun soll. Es ist mal ausgerechnet worden, der Mensch tut etwa am Tag 100'000 Entscheidungen treffen. Also vom Morgen stehe ich auf der linken Seite vom Bett oder vom rechten. Wenn du die Zähne putzen, meistens nach dem Morgenessen, ja, aber vorher könnte man ja noch einiges machen. Wir tun ständig Entscheidungen treffen. Unheimlich. Wir werden überflutet, auch von Ansprüchen von außen, was man sollte, nicht sollte, Pensionierung, du hast das Geld so oder anders anlegen. Ich weiß nicht, ob ihr so Sachen kennt. Wir müssen Entscheidungen treffen. Und wir wissen, viele von diesen Entscheidungen, die sind unheimlich bedeutsam. Und gleich, wenn wir ehrlich sind, wir spüren die tiefe Zerbrechlichkeit. Wir entscheiden heute und morgen kann ein Autounfall sein. Und all das, was wir geplant haben, unsere Partnerschaftswahl und wie es dann kommt, Kind, und da ist eine Diagnose, wir werden nicht so einfach Kind haben. Paff! Unsere Leben sind so zerbrechlich. Und wir tun in der Schweiz so, als hätten wir es im Griff. Mit den Versicherungen und so weiter. Es gibt so eine Illusion von Sicherheit. Aber wenn man sich nicht aufeinander einlässt, merkt man, wie eine tiefe Unsicherheit im tiefsten da ist. Angst. Ich vermute, ich gehe mal davon aus, dass hier mehrheitlich Christen mit einer längeren christlichen Sozialisierung hier sitzen. Das Beispiel vom Horoskop und so weiter, ich könnte es gerne ausbauen, oder? Es ist wahrscheinlich weniger eine evangelistische Veranstaltung. Aber was mir so bei anderen ein bisschen Finger zeigen, sagt jetzt nicht machen, Horoskop oder sich von dem und jenem manipulieren lassen. Ich möchte euch so herausfordern, kennt mir das nicht auch? Haben wir nicht auch unsere Art, um in dieser unsicheren Welt ein bisschen das Gefühl von Kontrolle zurückzukommen? Ich mache 3-4 Beispiele. Und das habe ich bei Sarah gesagt, ist noch schön, wenn ich bei euch bin. Ich kenne euch nicht. Ich kenne mich ein bisschen aus der Vergangenheit, aber wer heute ist, weiß ich längstens nicht mehr. Ich nehme so 2-3 Beispiele und eben, ich darf es so frei sagen, weil ich nicht weiss, was euch beschäftigt. Ihr seid so ein bisschen mehrheitlich jünger. Ich nehme das Beispiel jetzt aber gleich. Da kannst du heiraten sein, mit einer tollen Frau und plötzlich entdeckst du, meine Frau, die hat sich gar noch nicht von daheim abgelöst. Die hängt noch mit dem Seil von ihren Eltern, von der Mutter. Das, wir haben gar nicht zusammen so richtig frei eingestanden. Da ist eine ängstliche Abhängigkeit von der Mutter. Andere sind ständig auf der Suche von Seelsorge zu Seelsorge, von prophetischem Gebet zu diesem und jenem. Und im Tiefsten suchen sie jemanden, der ihnen Sicherheit gibt, was man muss machen im Leben, wie das Leben gelingt. Und natürlich auch noch, dass man so sicher darf sein, dass man nicht einfach von sogenannten Schicksalsschlägen, Zufall oder wie sie in der Welt so genannt wird, einfach weggespült wird. Der Wunsch nach Sicherheit. Nicht ausgeliefert sein, der Chaosmacht oder vor allem nicht dem Teufel. Oder wie man es immer mal nennen. Die Sehnsucht nach Sicherheit. Du jetzt auch noch gerade uns Männer, die im Berufsleben vielleicht Karriere machen. Übrigens, wir können auch geistlich Karriere machen. Was wir alles opfern, wo vielleicht gar nicht so im Sinn von Jesus wäre. Weil man etwas will erreichen, weil man jemand will sein. Und man merkt gar nicht, wie man sich in ein Seil begibt. Und seine Ehe, Beziehung zu den Kindern, kann gefährden durch das. Auch wir haben so gelöscht, Sicherheit haben durch Erfolg. Also ich kenne das. Kennen das nur Männer, kennen das Frauen. Jemand zu sein, und wenn ich das bin, dann ist es dann. Es gibt so unheimlich viele verlockende Horoskope da gestanden, aber ich glaube, es gibt unheimlich viele Anbieter, auch auf dem religiösen Markt, die uns sagen wollen, wenn du das erlebst, wenn du das machst, wenn du das tust, dann bist du sicher, dann hast du Kontrolle, dann kommt es gut. Bin ich verständlich? Ich habe einen Bibelvers mitgebracht. Wenn der Sohn euch frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Ich glaube, Begegnung mit Jesus bedeutet, dass wir ganz eine andere Art von Freiheit und Lebensqualität dürften, wie sagt man denn, geschenkt bekommen oder entdecken. Ich glaube, es ist eine Mischung von beiden. Aber man muss es auch entdecken, was heisst die herrliche Freiheit der Kinder. Was ist das eigentlich? Die herrliche Freiheit von der Kinder von Gott. Mein erster Punkt war, ich glaube, dass Jesus das erste Mal kommt, uns von diesen destruktiven Kontrollversuchen, Abhängigkeiten, die ich vorher beschrieben habe, zu befreien. Ich würde gerne am Schluss noch beten. Beten kann manchmal ein erster Schritt sein. Oder auch aufstehen, bekennen, kann ein erster Schritt sein, ich will mich da nicht mehr manipulieren lassen. Ich spüre eigentlich, Christus hätte für mich etwas anderes bestimmt. Aber der Weg dazu, zu dieser Freiheit, ist oft ein sehr langer. Letzte, oi,
Wenn man so frei ist, ist es noch
gefährlich. Ich habe letztens gerade eine Diskussion mit jemandem aus der Gemeinde wegen Befreiungsdienst. Zeigt euch das etwas aus dem Befreiungsdienst. Er hat gesagt, die Leute, wir haben immer bei uns im Gottesdienst Segnungsmöglichkeiten. Die Leute sind gekommen, die den Wunsch können nach Befreiungsdienst. Und dann haben wir geredet miteinander und dann haben ihm gesagt, meine Beobachtung ist, dass viele Menschen oft von Befreiungsdienst ein bisschen zu Befreiungsdienst und wieder zu einem Seminar gehen und gar nicht richtig so in die Freiheit hineinkommen. Und ich habe ihm gesagt, irgendwann sind mir eine Formel begegnet. Handgelenk mal Pi natürlich. Die heisst 45, 10, 45. Kennen wir die? 45, 10, 45 will das aussagen. 45% sind Seelsorge. Ablegen von falschen Denkweisen. Ins Licht von der Wahrheit. Das Offenbarwerden von destruktiven Verhaltensweisen. Ich muss es auch biblisch sagen. Sünd! Bring das ans Licht. Dann tun wir beten mit Weltmeister. Wir helfen im Gebet, das destruktiv aus meinem Leben rausräumen. Aber wisst ihr, dass die nächsten 45% oft vergessen werden? Das ist Jüngerschaft, Nachfolge. Einüben. Vor allem, wie lebt man denn? Ohne jemanden, der einem sagt, was durchgeht. Du, das musst du lernen. Erinnert ihr euch an das Bild von Jesus, das mal gezeigt hat, wo ein Dämon ausgefahren ist, ist die Wohnung einfach leer, schön leer geblieben. Und nach einer gewissen Zeit ist es nochmal 7-mal schlimmer gekommen. Einfach nur beten und das kommt dann schon. Das hätte ich nicht. Sondern beten und nachher ein Neues einüben. In der Bibel heisst es manchmal Heiligung. Nachfolge. Der alte Mensch ausziehen, aber bleibst blut. So kannst du auf die Länge im Leben. Du musst das Neue anziehen. Und das ist manchmal schnell. Und das ist für mich Befreiungsdienst. Die ganzen 100% zu sehen. Und das haben nicht alle, habe ich gemerkt. Es wird manchmal ein bisschen schneller gehen. Und dann habe ich gesagt, da helfe ich nicht mit. Wenn man das Bild hat von jüngerschaftlichem Leben, da helfe ich mit und bete. Aber dann tun wir auch ein neues Lebenshaus. Neu möblieren, oder? Neue Wohnung. Neue Gewohnheiten. Neue Beziehungen, neue Verhaltensweisen, die die Alten ersetzen. So. Wir hängen manchmal auch an so frommen Stricken. Und ich komme zu einem zweiten Punkt. Ich tue es noch ein bisschen herausfordernder gestalten. Ich empfinde, dass in unseren freikirchlichen Kreisen es im tiefsten auch noch ein bisschen um ein schräges Gottesbild geht. Ich will euch das kurz illustrieren. Das war nämlich schön, dass ihr auch ein Anspiel gemacht habt. Als ich die Predigt vorbereitet habe, hat sich bei uns, unser Anspielteam hat sich gemeldet und gesagt, sie werden wieder einmal. Und sie hat ein Drehbuch geschrieben zu meiner Predigt, ohne genau zu wissen, was ich da predige. Und dann habe ich das Drehbuch vorher gelesen. Und da haben sie auch dort die Federn, Horoskop, Schicksal, Teufel. Könnt ihr euch vorstellen, die an diesen Federn wissen. Und am Schluss haben sie im Drehbuch gehabt, und jetzt kommt Gott und übernimmt die Fäden. Also am Schluss wäre das Bild gewesen, Gott unsichtbar im Hintergrund tut die Fäden ziehen. Könnt ihr es euch vorstellen? Und dann müssen sie sagen, aha, das ist in Filmen von uns auch drin. Warum kommen viele Menschen zum Glauben? Jetzt könnte ich den Psychologen da wieder zitieren, oder? Wenn Menschen verunsichert sind, schweres erlebt haben, durch Krisen gehen, dann tun die Menschen nach Hilfe Ausschau halten. Und viele finden dann zum Glauben. Und das ist wie der Anfang ihrem Glauben. Jetzt löst Jesus mein Problem und er zieht die Fäden. Das gibt einen Moment zur Sicherheit. Kennen Sie das? Oder erinnern Sie euch noch vor 20, 30, 40 Jahren? Oder vor ein, zwei Jahren? Aber ich glaube, wenn das so bleibt,
dann sind wir nicht gewachsen in Christus.
Ich glaube, vorübergehend tut manchmal Jesus uns auch ein bisschen mehr Halt und Direktiver. Manchmal muss man sogar in der Seelsorge, in den Leuten sagen, gut, komm, jetzt machst du es so.
Aber das ist in der Regel nicht reife Seelsorge, dass ich im Rat suche und sage, du machst so, du machst so.
Einige verstehen das unter Jüngerschaft, oder? Ich habe einen Meister und wir haben nur einen Meister. Das ist Jesus. Das Ziel ist, dass der Heilige Geist in uns leitet. Die Mündigkeit. Ich bin Vater. Wir haben nur einmal dürfen Vater werden, aber ich weiss, wie sich das anfühlt, Vater zu sein. Und wisst ihr, was für mich das Schönste und Größte ist? Wenn ich sehe, wie mein Sohn selbstständig Entscheidungen trifft. Eigenverantwortlich. Eben, Verantwortung übernimmt. Und ich darf sehen, die Werte, die Reich Gottes Werte, und ich versuche das zu pflanzen, die treiben jetzt den ganzen originelle Frucht. Er muss es um Gottes Willen nicht so machen wie ich. Er ist er. Aber im Geist von dem, was ich weitergebe. Und es schmerzt, wenn das nicht so ist. Aber wenn er nur eine billige Kopie vom Papi wäre, das wäre mir zu wenig. Das wäre mir zu wenig. Ich wünsche, dass mein Sohn ein eigenständiger mit Werten unter seinen Füßen. Reich Gottes Werte. Kennen wir das als Väter und Mütter? Ich tue es immer illustrieren. Stell dir vor, ein 30-jähriger Sohn, 40-jährige Tochter, die läutet dir noch an, Mann, ich bin Migro, soll ich unten rechts in dem Gestell die Tomaten oder jene, was findest du besser? Dann würdet ihr euch sagen, irgendetwas habe ich falsch gemacht in meiner Erziehung, oder? Das Verrückte ist, dass viele ihre Gottesbeziehung aber eigentlich so sehen, als wäre Gott immer noch der Puppenspieler und nicht der Vater, der uns in die Freiheit lässt. Darum hat er uns den Heiligen Geist gegeben. Ihr habt den Heiligen Geist, ihr braucht niemand mehr, heisst es am Nord, Johannes, 1. Johannes 2, irgendetwas. Ihr habt den Heiligen Geist und niemand mehr muss euch belehren, heisst es am Nord. Eine gefährliche Aussage. So für rebellische Gestalter ist das der ideale. Aber was dahinter steht, ihr habt das himmlische Kompetenzzentrum geschenkt bekommen. Das wohnt in euch. Lebt mit Gott zusammen. Und der Heilige Geist, habt ihr schon mal gemerkt, das ist absolut kein Strippenzieher. Ich kann manchmal nicht genau unterscheiden, ist es das der Geist? Oder, was ist mein Geist und dein Geist? Das ist so etwas geheimnisvoll Schönes. Und da drin, Leben im Geist, ist die tiefste Freiheit. Und ich nicht mehr ängstlich muss fragen, was soll ich machen, sondern er ist da, er ist mit mir. Ich spüre es. Und kann nicht mal genau sagen, spüre ich es oder ist es du, mir zu spüren. Haben wir die Erfahrungen auch schon gemacht? Ich kann es immer gerne, wenn jemand nickt oder strahlt, dann weiss ich, dass ich Beispiele erzähle, die andere nachvollziehen. Meine Frage ist eigentlich an dich, hast du Gott immer noch als Bild von dir, wo eigentlich ein Puppenspieler sein sollte? Ich will euch nämlich die herausfordernde Seite sagen. Wenn Gott in deinem Leben nicht einfach alle Stricke ziehen, wer tut denn dafür sorgen, dass dein Kind gesund aufwächst oder vielleicht mal einen Unfall hat? Wenn Gott nicht einer ist, der alles kontrolliert, versteht ihr, was ich meine? Wenn er uns in die Freiheit entlässt, von wo kommt denn die Krebsdiagnose? Wer ist dahinter, Wenn ich die Arbeitsstelle verliere und der Boden damit auch gerade unter meinen Füßen? Wenn Gott nicht der spürt das Problem, ist es der doch? Und das trifft ich bei Christen oft an, der Teufel. Irgendwo ist da Gott, Im Bild von vielen, da ist Gott auf dieser Seite, der Teufel, sie haben es auch noch so dargestellt gehabt, dass beide dann gezogen haben, oder? Der Teufel hat einen Bein gezogen, noch einen dran Gott. Und dann ist die Frage, wer ist stärker in meinem Leben? Gott oder der Teufel? Und der Mensch zerrissen zwischen diesen Mächten, zermalmt, irgendwo. Ist das das biblische Bild von einem christlichen Leben? Ich merke, wie viele Christen Angst haben vor dem Teufel. Und sie tun alles Schlechte, das ist der Teufel, und alles Gute kommt von Gott. Das stimmt irgendwo die Lebensordnung. Dann sollten sie einfach die Bibel nicht lesen. Dort wird immer wieder gesagt, in der Geschichte vom Volk Gottes, dass Gott über allem herrscht. Kennt ihr das? Dass Gott wirklich Gott ist. Und der Teufel hat viel Raum zum Handeln und Wirken. Aber letztlich gibt Gott immer noch Grenzen vor, was er nicht darf. Geheimnisvoll, das Buch Hiob. Aber eine ganz klare Überzeugung zieht sich von den ersten Versen in der Bibel bis zum Schluss. Wir brauchen, also Gott braucht keine Angst zu haben vor dem Teufel. Er ist der Schöpfer. Und der Teufel und die unsichtbaren Mächte sind alles Geschöpfe. Und jetzt meine Frage, wie löst du diese Spannung? Wenn du nicht in dem dualistischen Spannungsfeld innen willst sein, wo Gott an seiner Strippe bei dir zieht und der Teufel auch dran und wer gewöhnt dich in meinem Leben, ui, da musst du ständig Angst haben, oder? Wenn es das nicht ist, was ist es denn? Wie kann man Sicherheit und Geborgenheit erleben, ohne an der Strippe zu hängen? Ist die Frage verständlich? Ich bin ein bisschen philosophisch, aber wenn ich den Menschen begleite in der Not, wenn ein Mensch stirbt aus ihrem nächsten Umfeld, dann ist das eine entscheidende Frage. Hat jetzt der Teufel gewonnen? Oder hat das Gott wollen? Aber das kannst du ja nicht sagen. Ein Kind wird auf der Straße tödlich verletzt. Gott hat das wollen. Ehrlich, da kommt schon Grenzen von der Ausdrucksfähigkeit. Wie kann man geborgen sein in dieser Welt, auch als Christ, und nicht Gott einfach als Marionette in seinem Leben wollen haben? Ich gebe euch noch ein, zwei Verse, kannst du die nächste Folie nehmen. Der Römer 8,28, ich wagte am kaum zu zitieren. Weil ich das Gefühl habe, der wird so schnell zitiert, aber bis der geknallt und geschluckt und assimiliert hast, also, da braucht es ein Leben lang. Aber wir dürfen. Aber hört dem einmal zu, was auch geschieht. Das eine wissen wir. Für die, die Gott lieben, das heisst nicht, für die, die an den Seilen Gottes hangen. Es geht hier um eine andere Dimension von Leben. Für die, die Gott lieben, muss, wird alles zu ihrem Heil dienen. Ich finde das sagenhaft. Ich kann vieles nicht erklären, warum der eine Krebs hat und der andere wird 90. Die eine stirbt früher. Es sind so viele Geheimnisse im Leben. Ich verstehe nicht alles. Aber wisst ihr, wo meine Seele Ruhe gefunden hat? Gott ist in Kontrolle. Mein Leben ist in seiner Hand. Nicht in seiner Seele, in seiner Hand. Wenn mir Schlimmes passiert, dann will ich es aus Gottes Hand annehmen. Schon eine schwierige Formulierung, aber das ist mal meine. Ich weiss nicht, was du für eine hast. Wenn du jemanden willst begleiten und trösten in so Situationen, nimm alles aus Gottes Hand. Und erwarte, dass er das zum Heil mitwirken lässt. Wer so eine Grundüberzeugung hat, der braucht sich vor nichts zu fürchten. Braucht sich vor nichts zu fürchten. Und das ist meine Frage. Hast du so einen Gott, der dir eine Sicherheit geben kann, ohne dass du in seinem Herzen sei, wie eine Marionette oder Roboter hängst, sondern weil er dein Vater ist? Ja.
weil er dein Gott ist,
weil in dir wohnt geheimnisvoll der dein Geist und du darfst wissen,
ich brauche mich von nichts zu fürchten.
Römer 8, oder jetzt würde ich am liebsten Bibelabend machen mit euch. Römer 8 ist für mich eines der dichtesten Kapitel der Bibel. Vorher dran sagt er, schaut, wir seufzen wie die Schöpfung an. Wir begreifen es noch nicht, was alles passiert. Und wir sehnen uns mit der Schöpfung, dass die Erlösung sichtbar wird. Aber alle Dinge dienen zum Besten. Da kann man Frieden finden. Und meine Frage, meine Bitte oder meine Einladung. Du darfst Frieden finden bei einem Gott, der bei dir nicht will ein Strippenzieher sein, sondern ein väterlicher, ewiger Gott, der mit dir unterwegs ist, das Leben. Der dich nicht manipuliert, kontrolliert, oder wie wir es immer mal sagen, sondern wo dir auch Vater ist und sich freut, wenn du in seinen Werten das Leben entdeckst und die Freiheit entdeckst. Und wisst ihr, das Kapitel 8 ja aufhört? Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Und dann fängt er ja aufzählen, wie der Hof, die Welt, Mächte, Fürsten. Nichts. Haben wir die Geborgenheit von dem Wissen? Ich wünsche mir, dass wir dort, wo wir Gott zu einem Marionettenspieler machen, dass wir die Seile dort trennen und sagen, Gott, du bist ein Vater, du willst mich nicht so als Sohn und Tochter leben lassen. Du willst mich in eine ganz andere Qualität von Leben einführen. Säuferlich, Schritt für Schritt, das muss man ja auch entdecken. Das Leben aus dem Heiligen Geist. Aber da winkt uns, da wartet es. Ein Land auf uns, das es entdecken gibt. Wird das verständlich? Ich schließe mit dem Vers ab vom 1. Johannesbrief. Für mich so, gerade um das geht. Der Schlüssel ist, wirklich in der Liebe Gottes zu vertrauen. Und jetzt komme ich mir wieder in einer Evangelisationsveranstaltung vor, Begriff der Christen. Aber ich komme immer wieder dorthin. Der Schlüssel ist, seine Liebe. Kann ich dieser Liebe wirklich vertrauen? Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Und ich empfinde viel Angst unter Christen. Existenzielle Unsicherheiten. Und ich glaube, das Therapiemittel von Gott ist, vertraust meiner Liebe. Ich liebe dich. Ich wache über dein Leben und alles, was du wirst erleben. Vertraue alles Schwierige auch. Ich werde zum Guten mitwirken. Ich helfe. Ich bin mit dir. Du bist nicht allein. Ich bin dein Vater. Ich möchte das euch nicht zusprechen. Die Liebe Gottes. Ich glaube, das ist das Therapie, das zu verstehen und zuzuhören. Jetzt habe ich ganz viele so Leute, die ich eigentlich ihre Lebensgeschichte nicht kenne, geschwätzt. Ich habe vielleicht Begriffe gebraucht, die ein bisschen missverständlich hätten können sein. Natürlich müssen wir nicht alles annehmen. Manchmal müssen wir uns auch wehren, wenn die Sachen uns nicht frei werden. Gell, ich habe ja das ganze Profolenprogramm heute Morgen predigen. Es ist mir im tiefsten um ein Gottesbild gegangen und ein Bild, wer du darfst sein. Und ich wollte überbringen, vielleicht hängst du sogar noch in der Seile von Gott und hast das Gefühl, so habe ich, das hat Gott wollen. So wie eine Marionette von Gott. Dann kommt es gut, wenn ich genau alles mache und er mir sagt, da so unten rechts, genau die muss ich nehmen. Und ich habe damit sagen, Gott will in die Freiheit führen. Eine andere Qualität von Leben. Weil er Vater ist und er sieht, nichts, er freut sich an nichts anderem, wenn seine Kinder Verantwortung übernehmen, ihr Leben gestaltet, aus dem innigen Leben, Zusammenleben mit ihm, weil sie die göttlichen Werte verinnerlicht haben. Es ist so eine grosse Wiese von der Freiheit, die er uns schenkt. Und ich habe das Gefühl, wir sind zum Menschen so ängstlich, das zu entdecken.
Ich wollte uns heute Morgen einladen, zu fragen, haben wir im Tiefsten immer noch ein bisschen Angst. Wenn wir nicht genau machen, was Gott sagt, dann kommt es nicht gut. Und ich wollte dir zusprechen. Hey, die Liebe Gottes, die will die Furcht austreiben. Du brauchst nicht Angst zu haben. Mach Schritte mit Gott natürlich. Das ist doch klar. Aber er will dich erwachsen werden lassen. Die Reife und die Freiheit einführen. Kann ich das ein bisschen vor Augen machen? Ich würde gerne beten. Ich würde gerne beten, wenn du spürst, dass dich Gott an einem Ort angesprochen hat. Vielleicht wieder ganz neu seiner Liebe zu vertrauen, die man nicht immer versteht, weil die Liebe meine Sachen wie auch zulässt. Und zu sagen, und ich glaube, dass du mich immer noch liebst. Und dass du immer noch über meinem Leben in Kontrolle bist. Ich bin nicht zwischen abgehängt. Ich bin vergessen gegangen. Du weißt, was du mir zumutest. Und du hilfst mir. Alle Leute. Ich weiss nicht, wo du angesprochen worden bist. Ich würde einfach gerne euch noch so segnend gerne einladen. Du es bitte nicht beim Mittagsbraten schon wieder vergessen, sondern dass es weiterklingt in deinen Alltag, deine Beziehungen zu den Menschen, aber auch vielleicht gerade auch zu Gott, dort in eine neue Qualität hineinführen. Ist es okay? Wenn ihr mögt aufstehen, würde es mich freuen, die das auch ausdrücken, Herr. Ja, ich brauche dich, ich will dich. Herr, du kennst jetzt jedes Einzelne, wo da steht, der sitzt. Ich habe dich verstanden als einen, der nicht will manipulieren, der nicht will an Fäden ziehen und uns zu Marionetten machen, sondern du bist Liebe. Du willst ein liebendes Miteinander, das Vertrauen und Geborgenheit prägt ist. Ich bitte dich für uns, die wir hier sind, für jedes Einzelne. Bitte, mal dich uns ganz neu vor Augen, wer du bist. Einer, wo wir nicht brauchen, Angst zu haben, sondern von dir geht die Liebe aus. Liebe, die in die Freiheit führt. Liebe, die alle Angst muss weichen. Herr, ich bitte für meine Geschwister um Frieden. Um einen tiefen existenziellen Frieden. Nicht, weil sie alles in Kontrolle haben, sondern weil sie wissen, du bist Gott und du hast schon die Kontrolle. Du hast den Überblick. Darum brauchen wir sie nicht zu haben. Ich bitte um einen Frieden, der höher ist als aller Verstand für jene unter uns, die durch schwierige Lebenserfahrungen gehen. Dass sie das mit dir zusammen dürfen gestalten. Herr, ich will es erleben, dass du sie jetzt auch zeigst, dass alle Dinge zum Besten mitwirken können. Wir sind im Brüllen vom Leu, im Bösen nicht ausgeliefert. Wir wollen uns an dich halten, Jesus. Und da brauchen wir keine Angst zu haben. Danke, Herr, dass ich darf um Freiheit von Angst bitte. Geborgenheit. Und den Mut, dir als Vater zu vertrauen und Schritte mit dem Heiligen Geist zu machen. Schritte auf die Wiese, die Herrlichkeit, die herrliche Freiheit von den Kindern Gottes. Segne uns und komm und hilf mit deinem Heiligen Geist, dass es konkret wird in unserem Leben. Amen.
Amen. Siege gesegnet. Merci vielmals. Es gibt noch ein, zwei Lieder, dass wir es noch ein bisschen sagen.